Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Alle Kardinäle unter 80 dürfen den Papst wählen. Kardinäle rufen zu weltweitem Gebet auf. Und Kardinal in Marokko sagt, Zeit ohne Papst als spirituelle Erfahrung anliegen. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Auch wenn für die Papstwahl laut Vatikanregeln eine Obergrenze von 120 Kardinälen gilt, sind alle 135 Kardinäle unter 80 Jahren zum Konklave zugelassen. Das hat das Kardinalskollegium an diesem Mittwoch erklärt. Außerdem wurde Wertschätzung für den Verzicht von Kardinal Becciu geäußert, der nicht ins Konklave einziehen wird. Im Vorfeld des Konklaves haben die in Rom versammelten Kardinäle die Gläubigen weltweit dazu aufgerufen, das anstehende kirchliche Ereignis als Zeit der Gnade und des geistlichen Hörens zu begreifen. In einer offiziellen Mitteilung des Heiligen Stuhls bitten sie eindringlich um Gebetsunterstützung.
Die 7. Generalkongregation der Kardinäle im Vorfeld des Konklaves hat sich mit den wirtschaftlichen Herausforderungen des Vatikans und der Notwendigkeit kirchlicher Erneuerung befasst. Im Mittelpunkt standen Finanzen, Synodalität und die Spaltung innerhalb der Kirche. Am heutigen Mittwoch hat im Vatikan die 7. Generalkongregation der Kardinäle getagt. Die Sitzung startete um 9 Uhr morgens mit der Anwesenheit von 180 Kardinälen, darunter 124 Wahlberechtigte. Das teilte das Presseamt des Heiligen Stuhls anschließend mit. Im ersten Teil der Sitzung stand die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Vatikans im Fokus. Kardinal Reinhard Marx, Koordinator des Wirtschaftsrates, präsentierte Herausforderungen, Probleme und Lösungsvorschläge im Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft, damit die wirtschaftlichen Strukturen weiterhin die Reformen des Papsttums tragen können. Kardinal Christoph Schönborn sprach als Vorsitzender der Aufsichtskommission des Vatikanischen Geldinstitutes JOR. Kardinal Fernando Vergez-Alzaga, der emeritierte Präsident des Gouvernatorates, berichtete über den Stand der Dinge, insbesondere über laufende Renovierungsarbeiten. Kardinal Konrad Krajewski erläuterte die aktuellen Projekte des Dikasteriums für den Dienst der Nächstenliebe. Im zweiten Teil der Versammlung wurde das bereits am Vormittag veröffentlichte Kommuniqué verlesen, in dem die Kardinäle alle Gläubigen zur geistlichen Mitverantwortung aufrufen. Es folgten 14 Wortmeldungen zu zentralen Themen des kirchlichen Lebens. Diskutiert wurden unter anderem die Ekklesiologie des Gottesvolkes, die zunehmende Polarisierung innerhalb der Kirche und Gesellschaft sowie Wege zu mehr Synodalität und bischöflicher Kollegialität, um Spaltungen zu überwinden. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Berufungspastoral. Die Sorge um den Rückgang von Berufungen zur Priester- und Ordensgemeinschaft wurde mehrfach geäußert. Immer wieder wurden dabei zentrale Konzilstexte wie Lumen Gentium und Gaudium et Spes zitiert. Auch die Evangelisierung wurde thematisiert, insbesondere die notwendige Übereinstimmung zwischen gelebtem Glauben und der Verkündigung. Die Sitzung endete um 12.30 Uhr mit dem gemeinsamen Gebet des Regina Coeli. Am Donnerstag, dem 1. Mai und am Sonntag, dem 4. Mai, sind keine Generalkongregationen vorgesehen. Die 8. Versammlung wird demnach am Freitag, dem 2. Mai, um 9 Uhr stattfinden. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Zwei Kardinäle werden, wie bereits am Dienstag angekündigt, beim Konklave nicht anwesend sein. 9 weitere Kardinäle fehlen bisher, aber es wurden keine weiteren Details genannt. Einige von ihnen hätten aber ihre Teilnahme jedoch schon zugesichert. Nur Kardinäle nehmen übrigens an den Versammlungen der Generalkongregationen teil. Andere Mitglieder der römischen Kurie sind nicht eingeladen. Die Erklärung von diesem Mittwochmorgen über die Zahl der Wahlmänner und die Entscheidung von Kardinal Becciu sei eine Botschaft, die aus der Kongregation selbst hervorgegangen sei, wurde bei der Pressekonferenz hervorgehoben. Weiters erläuterte der Pressesprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, dass es in der Sixtinischen Kapelle keine Dolmetscher geben werde. Während der Generalkongregation gibt es eine Pause am Vormittag, nicht nach den einzelnen Redebeiträgen. Bei der Vormittagspause handelt es sich um eine ziemlich lange Pause, um Raum für Austausch zu geben. Die Frage ist ja nicht nur, wer der neue Papst sein wird, sondern wie wird er sein? Unser Kollege Franz Ladenburger war auf dem Petersplatz und hat sich herumgehört.
Offenheit, Dasein für die Armen, für die am Rande Lebenden und eine gute Vision für die Zukunft.
Menschlichkeit.
Mitgefühl, Menschlichkeit.
Ja, Offenheit. Die Offenheit, dass jeder gleich ist, keine Unterschiede machen.
Toleranz.
Stärke.
Führungsgeist.
Durchsetzungsvermögen.
Menschenkenntnis.
Und einen klaren Willen.
Offenheit für Frauen.
Weltoffen.
Bereit sein, die Probleme anzugehen, die anstehen. Weltlich wie geistlich.
Er ist einer von drei deutschen Kardinälen, die nächste Woche ins Konklave einziehen werden, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki. Unsere Kollegen vom Domradio haben mit ihm gesprochen.
Ich bin über einen WhatsApp-Kanal angeschrieben worden, dass der Papst verstorben sei. Und ich habe dann begonnen zu googeln.
Das erzählt Wölki über den Ostermontagmorgen, an dem er vom Tod von Papst Franziskus erfuhr.
Und dann habe ich auch die Nachrichten tatsächlich wahrgenommen, dass der Heilige Vater dann verstorben ist. Also es ist eigentlich über diese digitalen Medien erfolgt.
In Rom nimmt Kardinal Wölki in diesen Tagen an den Beratungen seiner Amtsbrüder, den sogenannten Generalkongregationen, teil. Und abends an den Trauermessen für den verstorbenen Papst Franziskus. Und dann geht am nächsten Mittwoch das Konklave los, die totale Abschottung der Papstwähler, auch in ihren Zimmern in der Casa Santa Marta. Wölki hat das vor 12 Jahren schon einmal erlebt.
Naja, also es ist schon komisch, wenn man hier nicht groß die Fenster und die Rouladen dann öffnen kann. Das ist natürlich, denke ich, etwas, was aus alten Zeiten stammt. Gut, und das andere ist dann natürlich die digitalen Medien, die dann nicht genutzt werden können. Es ist eigentlich jetzt schon so, dass in der Synodenaula keine Kontakte mehr stattfinden nach draußen. Also wir können dort keine Handys nutzen, kein Internet nutzen und so weiter. Dort ist das eigentlich schon alles abgeschirmt und gestört.
Der Kölner Erzbischof gibt zu, dass es ihm schwerfallen wird, in den Tagen der Wahl völlig auf Handy und Internet zu verzichten. Aber er kann die Gründe dafür nachvollziehen.
Die Wahl soll eben unabhängig sein. Sie soll nicht irgendwie beeinflusst werden können von außen, durch was auch immer. Und das sind doch sehr sinnvolle und gute Regeln, die über viele Jahrhunderte so gelten. Die Kardinäle sollen wirklich hier ihrem Gewissen folgen bei der Wahl. Und das ist ein geistliches Geschehen und kein kirchenpolitisches Ereignis. Und es soll auch nicht die Möglichkeit sein, dass diese oder jene Interessensgruppen irgendwie in den Wahlvorgang eingreifen kann. Also insofern kann ich damit sehr, sehr gut leben. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt dadurch irgendeinen Schaden nehmen würde.
Eigentlich wird, so kommt es Wölki vor, durch die Abschottung der Papstwähler eines richtig deutlich.
Das Ganze ist ein großer Gottesdienst, ist ein geistliches Geschehen. Und insofern ist das alles vollkommen in Ordnung.
Die Tage des Vorkonklave schildert Kardinal Wölki im Domradio so.
Naja, wir sitzen jetzt hier jeden Tag zusammen, wir kommen zusammen, wir feiern zusammen die Heilige Messe, wir sprechen miteinander, wir beten miteinander und wir diskutieren miteinander. Und wir hören sehr brüderlich und aufmerksam einander zu und wir haben die Aufgabe, so wie es ja auch das Anliegen von Papst Franziskus in den Jahren jetzt immer wieder gewesen ist, in dem, was der andere sagt, zu erkennen, was von Gott herkommt.
Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan, mit Material des Domradio Köln.
Er ist Spanier, Erzbischof von Rabat in Marokko und Papstwähler. Kardinal Cristobal López Romero gehört zu den voraussichtlich 133 Kardinälen unter 80 Jahren, die am kommenden 7. Mai ins Konklave einziehen. Mit uns hat er über das Erbe von Papst Franziskus gesprochen und darüber, wie er die Seligsvakanz als spirituelle Zeit begreift.
Viele Jahre hat López Romero den argentinischen Papst aus der Ferne begleitet, seit 7 Jahren als Erzbischof von Rabat, der Hauptstadt des muslimisch geprägten Marokko. Die Zeit der Kirche mit Franziskus bewertet López Romero als prägend, und zwar wegen ihrer spirituellen Tiefe.
Sandud
Es besteht kein Zweifel daran, dass das Erbe, das uns Papst Franziskus hinterlässt, unvergesslich sein wird und die Kirche in den kommenden Jahrzehnten orientieren wird. Nicht, weil es von Franziskus kommt, sondern weil er uns mit den Wurzeln in Kontakt gebracht hat, das heißt mit dem Evangelium und mit Christus. Der Wert des Lehramts eines Papstes liegt nicht in seiner Person selbst, sondern in der Fähigkeit, das Evangelium in uns zu wecken, uns aus der Quelle des Evangeliums trinken zu lassen. Vor dem Konklave, das am Mittwoch, den 7. Mai beginnt, versammeln sich die Kardinäle zu Gesprächen in großer Runde. Für viele ist das Neuland, auch für Lopez Romero. Ihn hat Franziskus 2019 in den Kardinalstand erhoben. Er ist einer von 108 Kardinälen des letzten Pontifikats, die bald den neuen Papst zu wählen haben. Diese Tage vor dem Konklave sieht Lopez Romero als Chance, gleichsam ein inneres Bild zu entwerfen, ein geistliches Porträt des nächsten Papstes. Durch das Teilen der eigenen Vision werden wir letztendlich ein objektives und sehr umfassendes Panorama der aktuellen Situation der Welt und der Kirche erhalten und dementsprechend dann gute Voraussetzungen haben, um das zu erstellen, was ich als Phantombild des neuen Papstes bezeichne. Und auch wenn der Stuhl Petri leer steht, die Zeit ohne Papst sei für ihn nicht leer, sondern voller geistlicher Bedeutung, so der spanische Kardinal. Ich denke, wir müssen all dies zu einer spirituellen Erfahrung machen. Wir müssen unseren Glauben an den Heiligen Geist wirksam werden lassen. Diese Überzeugung begleite ihn in seinem inneren Ringen um die richtige Entscheidung. Wir glauben, dass der Heilige Geist lebt und dass er am Werk ist, in Aktion ist. Er ist die treibende Kraft und die Seele der Kirche. Angesprochen auf die vielen Mythen, die über Papstwahlen zirkulieren, auf Netflix-Filme und gewagte Dokus, die ins Spekulative gehen, bleibt der Salesianer Kardinal auf dem Boden. Ich denke, dass dies eine Gelegenheit ist, der Welt zu zeigen, dass Filme wie Conclave und ähnliche nicht die Realität sind. Er will keine Geheimniskrämerei, sondern ein Zeugnis dessen, was wirklich geschieht. Wir müssen, soweit es uns möglich ist, die Realität zeigen, die passiert, wie sie passiert, und der Welt mitteilen, dass wir eine menschliche, christliche, spirituelle Erfahrung machen. Und er betont, auch wenn die Kardinäle aus ganz verschiedenen Kulturen kommen, eint sie das gemeinsame Ziel. Wir bezeugen die Vielfalt des Lebens, natürlich, aber aus dieser Vielfalt entsteht Einheit. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Im Petersdom ist am Dienstag im Rahmen der neuntägigen Trauerzeit eine weitere Trauermesse für Papst Franziskus gefeiert worden. Der Hausherr, Petersdom-Erzpriester Kardinal Mauro Gambetti, erinnerte an die geistliche Weite des verstorbenen Pontifex und sprach über die universale Berufung der Kirche zur Solidarität.
Gambetti zitierte in seiner Predigt unter anderem die mit Franziskus befreundete jüdische Schriftstellerin Edith Bruck, die der Papst einmal sogar zu Hause besucht hatte. Bruck beschrieb in einem Nachrufgedicht, das jüngst in der Vatikanzeitung L'Osservatore Romano erschien, den argentinischen Pontifex als einen Mann, der liebte, Rührung zeigte, weinte, Frieden erflehte, lachte, küsste, umarmte und Wärme verbreitete. Gambetti erklärte, das sei genau die Art von christlichem Handeln, die Matthäus im Gleichnis vom Weltgericht vorstelle, als Jesus den Jüngern erklärte: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Una scena grandiosa dal carattere universalistico.
Die Worte Jesu deuten Gambetti zufolge darauf hin, dass nicht das Glaubensbekenntnis, das theologische Wissen oder die sakramentale Praxis die Teilhabe an der Freude Gottes garantieren, sondern die qualitative und quantitative Teilhabe am menschlichen Unglück der geringsten Brüder und Schwestern. Das sei als Auftrag zu verstehen.
Che il mondo sono radunati davanti al figlio dell'uomo.
Die christliche Menschlichkeit mache die Kirche zur Heimat für alle, erklärte der Kardinal. Er erinnerte an Franziskus und seine Worte im Gespräch mit den Jesuiten in Lissabon 2023, wonach alle berufen seien, in der Kirche zu leben. Die 9-tägige Trauerzeit für Papst Franziskus dauert noch bis kommenden Sonntag. In dieser Zeit wird jeden Tag im Petersdom eine Messe für den am Ostermontag verstorbenen Pontifex gefeiert, der am vergangenen Samstag in Santa Maria Maggiore beerdigt wurde. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
Am Sonntag, den 1. Juni, wird der Giro d'Italia erstmals durch den Vatikan stattführen. Eine symbolische Geste im Gedenken an Papst Franziskus und Auftakt zum bevorstehenden Jubiläum des Sports. Eine Verbindung von Spiritualität, Sport und internationaler Gemeinschaft.
Zum Gedenken an Papst Franziskus wird das berühmteste Radrennen Italiens am Sonntag, 1. Juni, erstmals durch die Vatikanstadt führen. Diese besondere Etappe markiert zugleich den Auftakt zum Heiligen Jahr des Sports, das am 14. und 15. Juni begangen wird. Vorgestellt wurde die Rennstrecke durch den Vatikan am Dienstag, 29. April, auf dem römischen Kapitol. Bischof Paul Teig, Sekretär des Dikasteriums für Kultur und Bildung im Vatikan, betonte dabei, die Fahrt des Giro d'Italia durch die Vatikanstadt ist ein historischer Moment. Die Initiative, so Teig, sei von Papst Franziskus selbst unterstützt worden. Entstanden war das Projekt bereits 2021 während der offiziellen Aufnahme von Atletica Vaticana in die Internationale Radsportunion. Gemeinsam mit dem Governatorat des Vatikanstaats, Atletica Vaticana und dem Dikasterium für Kommunikation wurde eine Strecke durch die Vatikanischen Gärten ausgearbeitet, die nicht nur touristisch, sondern auch zutiefst symbolisch sein soll. Wir werden den Marienweg beschreiten, erklärte Teig. Dieser besondere Pfad führt vorbei an Madonnenbildern aus aller Welt, eine kleine Weltreise des Glaubens, die mit dem Heiligen Jahr der Hoffnung in Verbindung steht. Die katholische Kirche begeht 2025 ein heiliges Jahr, Papst Franziskus hatte es der Hoffnung gewidmet. Die letzte Etappe des 108. Giro d'Italia, der am 10. Mai in Albanien startet und auch durch Slowenien führt, beginnt an den Caracalla-Thermen und endet am Circus Maximus. Gegen 15.30 Uhr werden die Fahrer im nicht wettbewerbsorientierten Modus durch den Vatikan fahren, durch den Eingang Petriano, vorbei am Petersdom, über den Bahnhof bis hin zum Helikopterlandeplatz. Der Weg führt an spirituell bedeutsamen Orten vorbei, etwa am Kloster Mater Ecclesiae, der Lourdes-Grotte oder dem Johannisturm. Die Fahrt durch den Vatikan soll nicht nur an Papst Franziskus erinnern, sondern auch an eine lange Tradition der Verbindung zwischen Kirche und Radsport. Bereits Papst Pius XII. Empfing Radfahrer im Jahr 1946 und 1950 in Audienz. Papst Paul VI. Segnete 1974 den Giro vom Vatikan aus und Johannes Paul II. Segnete im Jahr 2000, ebenfalls einem heiligen Jahr, die erste Etappe des Giro. Papst Franziskus selbst hatte 2019 Teilnehmer des Kongresses der Europäischen Radsportunion empfangen und den Radsport dabei als Ausdruck von Mut, Integrität und Gemeinschaftssinn gewürdigt. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Und damit endet diese Sendung. Weitere Informationen und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.